Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Sammy Stauch gehört zur Deutschen Rednerschule in Berlin. Er trainiert dort Manager und vor allem aber auch Politiker für ihre Auftritte, wenn sie Reden halten müssen. Und dieser Sammy Stauch hat sich dann einmal im vergangenen Bundestagswahlkampf die Auftritte und die Reden der verschiedenen Politiker angeschaut, vor allem die Spitzenkandidaten der Parteien. Und dann hat er folgende Beurteilung geschrieben. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner, schreibt er, ist mit Abstand der beste politische Redner, den wir in Deutschland haben. Lindner habe das perfekte Sprachtempo, könne nachdrücklich sprechen, aber auch energisch explodieren. Außerdem moderiere er seine Argumentationslinien durch und gebe Einblicke in seine Vita. Gute Noten erhält auch Winfried Kretschmann, Vorsitzender der Grünen, unser Ministerpräsident hier in Baden-Württemberg. Da schreibt Stauch Folgendes zu ihm. Herr Kretschmann würzt seine Reden mit einer Prise schwäbischer Mundart und Humor. Das kommt an. Zudem spricht er frei von der Leber weg und das wirkt glaubwürdig. Jetzt am unteren Ende, hat er noch viele andere da beurteilt, Politiker, am unteren Ende der Skala, da steht Katrin Göring-Eckardt, Vorsitzende der Grünen. Bei ihr sagt er, allen Zuhörern gerecht werden wollen, führt dazu, dass sich niemand angesprochen fühlt. Passive Satzkonstruktionen, indirekte Rede zeigen beim Zuhörer keine Wirkung. Auf den Punkt gebracht könnte man sagen, keine Begeisterung, keine Emotion, keine Reaktion bei den Zuhörern. Und dann fragt man sich natürlich, was sagt Sammy Stauch zur Kanzlerin? Bei ihr sagt er, ihr fehlt leider absolut das Gespür für die richtige Betonung von Wörtern. Zwar beherrscht sie perfekt den Umgang mit dem Wir, aber tatsächlich ist es ein extensives Wir und damit erreicht Frau Merkel die beabsichtigte Wirkung der Verschleierung mit gleichzeitigem Wohlfühlfaktor. Darüber hinaus neigt sie in ihren Reden zu umständlichen Satzkonstruktionen. Sie sind zu lang, zu kompliziert, zu unverständlich und somit fehlt die Kraft und die Wirkung in ihren Reden. Im Kern heißt das viele Fakten, wenig Emotion. Liebe Gemeinde, welche Note würde wohl Paulus von Sammy Stauch bekommen? Der berühmte Apostel Paulus für seine Reden, für seine Predigten. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, wie Paulus sich selber eingeschätzt hat. Und seine eigene Einschätzung lautet so: Als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, habe ich das nicht mit hochtrabenden Worten und mit klugen Gedanken getan. Und das Ergebnis war, dass er bei den Zuhörern in Korinth glatt durchgefallen ist. Sätzen 6. Es gab keine bestechende Logik, es gab keine mitreißenden Reden, keine hochtrabenden Reden, keine besondere Rhetorik, all das, das hätte die Leute in Korinth damals fasziniert. Aber das rhetorische Feuerwerk blieb aus, es gab keinen brillanten Vortrag. Und das war dann das, was auch viele in Korinth gesagt haben, das kritisieren wir an diesem großen Apostel Paulus. Sie waren richtiggehend von ihm enttäuscht. Und im zweiten Korintherbrief, da schreibt der Paulus dann einmal diese Kritik, die er in Korinth hört. Da heißt es nämlich, in seinen Briefen gebraucht er große Worte. Aber bei uns, da ist er ängstlich und zaghaft. Und wen beeindruckt schon, was er sagt? Und in der Tat, im Rückblick auf seine Arbeit in Korinth, gibt Paulus zu, dass er kein brillanter Rhetoriker ist, und er gibt sogar zu, dass er wenn er reden musste vor Leuten, dass ihm die Knie gezittert haben, dass er ängstlich war, dass er unsicher war. Er war kein Starredner, er war kein geschliffener Rhetoriker, er war auch kein Schöngeist. Es kam sogar vor, das wissen wir auch, dass bei seinen Predigten die Leute eingeschlafen sind. Ein Zuhörer zum Prediger: Die ganze Nacht konnte ich nach ihrer Predigt nicht schlafen. Was? Solch einen Eindruck hat sie gemacht? Nein. Ich bin bei ihrer Predigt eingeschlafen und wenn ich am Tag schlafe, dann liege ich nachts wach. Paulus war ein Mensch wie wir. Ein Mensch war er wie wir, mit Ecken, mit Kanten, einer, dem man die Spuren des Lebens angesehen hat. Er war oft krank, er musste Dienste absagen, er war schwach, er fühlte sich ängstlich, wenn er vor anderen sprechen sollte. Und das macht ihn gleichzeitig so sympathisch. Weil ich frage mich, ist das nicht bei uns oft auch so? Sind wir vom Besuchsdienst, vom Kindergarten, wir anderen kirchlichen Mitarbeiter nicht auch manchmal überfordert, wenn wir was sagen sollen, was weitergeben sollen von Jesus? Wir sollen Hinweisschilder sein auf Gott, Hinweisschilder auf Jesus sollen wir sein, die Menschen zu ihm führen, aber das gelingt nicht immer. Und ich denke, viele von uns können ein Lied davon singen. Alle, die zum Beispiel in der Konfi-Arbeit mitwirken, die viel Zeit investieren. Und man fragt sich, was bleibt dann am Ende, wenn die Jugendlichen konfirmiert sind? Und die, die mitarbeiten in der Jungschar, Freizeiten, Zeltlager organisieren, die viel Zeit, Kraft, Geld investieren in die verschiedenen Kreise, die Hauskreise leiten, Frauenkreise, Jugendkreise, Chöre leiten, die fragen sich auch manchmal, ja, was ist denn am Ende? Was kommt dabei raus? Was ist der Erfolg? Wir als Pfarrer, wenn wir am Sonntag auf der Kanzel stehen, was passiert da? Was bleibt da? Was können wir da vorweisen? Können wir da Erfolge vorweisen? Was ist das überhaupt, Erfolg in der kirchlichen Arbeit? Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Interessantem, obwohl dieser Paulus, wie er selber ja sagt, ein Mensch war, der kein geschliffener Redner war, ein Mensch war, der ängstlich war, der gezittert hat, der unsicher war, schwach war. Trotzdem konnte genau dieser Paulus unglaublich viele Menschen für Jesus Christus gewinnen. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Wie hat er das gemacht? Was war sein Erfolgsrezept für diesen, in Anführungszeichen, Erfolg? Und die Antwort klingt verrückt, aber Paulus ist mit der Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, sozusagen hausieren gegangen. Das Einzige, was er konnte, war, mit ganz viel Liebe, aber auch mit ganz viel Respekt und mit ganz viel Nachdruck immer wieder hinweisen auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, und einladen zu einem Leben mit ihm. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und wohlgemerkt, zu dieser Erkenntnis, dass das Wesentliche ist, zu dieser Erkenntnis kam ja der Paulus nicht, indem er irgendwo an einem Schreibtisch sitzt und nachdenkt und nachgrübelt. Er hat nicht irgendwelche Recherchen durchgeführt, sondern er hat eine persönliche Erfahrung gemacht. Er war ja von Geburt aus ein Jude, und zwar ein richtig fanatischer Jude. Und er war sogar einer, der all das, was mit Jesus, mit Christentum zu tun hat, massiv bekämpft hat, verfolgt hat. Er hatte einen Hass auf all das, was mit Jesus zu tun hatte, sodass er ja sogar unterwegs war, um Christen zu verhaften. Und dann kommt eben, der Apostelgeschichte wird es ja berichtet, wie er da auf seiner Mission ist, auf dem Weg nach Damaskus, und wie ihm dort plötzlich an einem denkwürdigen Tag der auferstandene Christus persönlich begegnet. Wie er sozusagen auf einmal plötzlich erkennt, dieser, der mir hier begegnet, das ist der Jesus, der Gekreuzigte. der auch für meine Schuld gestorben ist. Und das ist etwas, was wir mit menschlicher Logik gar nicht nachvollziehen können. Und deswegen kam der Paulus dann zu diesem Entschluss, dass er sagt, von jetzt an will ich nichts anderes mehr predigen als Jesus Christus und von dem Tod am Kreuz für uns. Und das war ein ganz mutiger Entschluss, eine schockierende Einseitigkeit. Kein anderes Thema soll das Hauptthema, das zentrale Thema sein. Und liebe Gemeinde, damit hat auch dieser Paulus wie auch die anderen Apostel vorgegeben, was eigentlich das Zentrum ist, das Hauptthema in der christlichen Kirche, nämlich Jesus Christus, der für uns Gekreuzigte. Jesus allein. Das war ja auch die wesentliche Entdeckung in der Reformation, die Reformatoren. Solus Christus, allein Christus. Und auch später in den Erweckungsbewegungen, Pietismus, überall, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und deswegen soll das auch bei uns so sein, Jesus Christus, Nummer eins, im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht, in der Kinder-Jugendarbeit, im Gottesdienst, am Krankenbett und auf dem Friedhof. Jesus Christus. Das heißt ja natürlich jetzt nicht, dass dieser Paulus so seinen ganzen Tag in seinem Leben nur von Jesus geredet hätte. Da war kein Frömmler, war kein Scheinheiliger. Aber da, wo es darum ging, anderen was von Gott, von Jesus weiterzugeben, da war das für ihn klar. Da steht nichts anderes im Mittelpunkt, im Zentrum als Jesus Christus. Und er hat den Leuten einiges zugemutet. Und hat viele auch auf die Palme gebracht mit dieser einseitigen, der Zuspitzung. Viele haben gesagt, die einen haben gesagt, diese Predigten von diesem Paulus, die kannst du nicht anhören. Die sind zu primitiv. Die sind viel zu einseitig. Die anderen haben gesagt, das ist doch viel zu hart. Das ist alles so bedrohlich. Aber nicht nur seinen Zeitgenossen ging das so, sondern diese Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten, das ist zu allen Zeiten bis heute ein Stein des Anstoßes. Und deswegen versuchen immer wieder viele, auch Christen und Leute in der Kirche, dieses Ärgernis auf die Seite zu räumen. Viele von Ihnen werden ihn noch kennen. Momentan ist er nicht mehr so in den Medien präsent, aber vor einigen Jahren, man hat ihn genannt den Fernsehpfarrer. Fernsehpfarrer Jürgen Fliege. Und dieser Fernsehpfarrer Jürgen Fliege, der hat einmal gesagt, schon vor einigen Jahren, diese Lehre vom Kreuzestod, das sei eine schwarze Pädagogik. Und dann hat er ein Buch geschrieben, Die Ordnung des Lebens, die 10 Gebote, und da sagt Fliege, diese Predigt, dass Jesus für unsere Sünden stirbt, das sei ein Horrorangebot. Und dann hat er den Vorschlag gemacht, man solle überhaupt das Kreuz aus den Kirchen entfernen, weil das die Leute depressiv macht. Wen wundert's da, dass eine Discounterkette im letzten Herbst auch das Kreuz wegretuschiert. Sie haben das vielleicht mitgekriegt. Beim Discounter Lidl, die haben da so eine Serie gehabt, wo sie so verschiedene Produkte hatten aus Griechenland. Und in Griechenland gibt es eben viele christliche Kirchen, wo auf jeder Kirche, Kathedrale oben ein Kreuz ist. Und da haben die verschiedene Produkte ja da verkauft. Und immer wenn da so ein Bild war mit so einer Kuppel, dann wurde das Kreuz oben wegretuschiert. Das gab dann einigen Aufruhr und sie haben sich dann auch wieder ein Stück weit entschuldigt, aber das wird deutlich. Ja, man kann das Kreuz den Leuten nicht zumuten. Nun ist es natürlich leicht, dass man da mit dem Finger auf die anderen zeigt, aber wir können uns ja das auch selber immer wieder fragen, wie geht's uns denn persönlich? Wie leicht oder wie schwer fällt es uns denn, anderen Leuten diese Botschaft von Jesus nahezubringen? Beißen wir uns da nicht manchmal auch auf die Zähne und schweigen, weil wir denken, das kann man doch den Leuten so nicht zumuten? Und es steht außer Frage, diese Botschaft von einem Gottessohn, der am Kreuz stirbt, das sieht nach einer Pleite aus. Denn diese ganze Geschichte, die ist ja an Banalität kaum zu überbieten. Weihnachten haben wir uns ja wieder daran erinnert. Jesus wird in einem unbedeutenden Kuhkaff geboren. Jesus nicht im Königspalast, sondern in der Bretterbude. Maria, Josef müssen fliehen. Wie unzählige Menschen vor und nach ihnen. Sie leben als Asylanten in Ägypten. Und Jesus dann später, als er unterwegs ist, kein Vermögen, er hat keinen politischen Einfluss, er zieht durchs Land, er predigt, er tut Wunder, er findet Anhänger, ja, aber am Ende dieser 3,5 Jahre, da machen sich alle aus dem Staub. Manche aus Enttäuschung, manche aus Angst. Und dann macht man ihm den kurzen Prozess. Man verurteilt ihn wie einen Schwerverbrecher zum Tod am Kreuz. Und dann kommt nach ein paar Tagen eine Nachricht. Die Nachricht dieser Tote, der lebt wieder. Der ist wieder auferstanden. Aber diese Nachricht, die wird bezweifelt. Und zwar nicht nur von den Politikern und den religiösen Führern, sondern auch seine Jünger, heißt es mehrfach, und sie zweifelten. Das ist menschlich gesehen eine armselige Geschichte. Und viele sagen auch, das ist doch primitiv. Das hat wenig Niveau. Das passt doch auch überhaupt gar nicht zu unserem Bild von einem großen, allmächtigen Gott. Sollte der große, allmächtige Gott zuschauen, wie die Menschen seinen Sohn da ans Kreuz nageln? Und das ist nicht nur für Moslems undenkbar. Liebe Gemeinde, dieses Evangelium von Jesus, das bleibt ein Anstoß in dieser Welt. Ein Skandal, eine Botschaft, die auf den ersten Blick primitiv erscheint. Paulus schreibt, diese Weisheit, die wir verkündigen, diese Botschaft, die Weisheit, die wir verkündigen, die ist aber Gottes Weisheit und sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und damit macht er das Wesentliche deutlich. Diese Botschaft, die bleibt einem Menschen so lange verborgen, was da wirklich drinsteckt, bis ein Mensch persönlich das entdeckt, bis uns ein Licht innerlich aufgeht, bis wir wirklich entdecken, um was es hier wirklich geht. Und um das zu entdecken, was das bedeutet, dazu muss man nicht Theologie studieren oder sonst irgendwelche Dinge machen. Wo es um Gott geht, da kommt alle menschliche Intelligenz und Redekunst an ihre Grenzen. Und das will vielen Menschen nicht in den Kopf. Wenn man das heute sagt, laut sagt, Jesus Christus für deine Schuld gestorben, dann gibt es einen Aufschrei. Und der Aufschrei, der hat auch damit was zu tun, weil das auch an unserem Ego kratzt. Denn das kratzt an unserem Hochmut, an unserem Bild, das wir von uns selber haben. An unserem Hochmut, an unserem Stolz. Dass wir sagen, was? Meine Lage soll so aussichtslos sein, dass da jemand für meine Schuld sterben muss? Für meine Schuld? Nee, so schlimm ist dann auch wieder nicht. Ich habe zwar auch meine Macken und Kanten, aber so schlimm ist es doch nicht, dass da jemand für mich sterben muss. Das brauchen vielleicht andere, die im Knast sitzen, aber ich brauche das doch nicht. Ich habe da eine interessante Geschichte gelesen von einem deutschen Pfarrer, der wurde eingeladen nach Kolumbien und er sollte dort in Kolumbien so eine Missionsreise machen und an vielen Orten Predigten halten. Und dann haben Freunde zu ihm gesagt, mach dir keinen großen Kopf, du nimmst einfach Predigten mit, die du hier gehalten hast in deiner Gemeinde und hältst sie dann dort drüben. Und das hat er genauso gemacht, ging dort rüber und hat dann die Predigten dort in Kolumbien gehalten. Wurden natürlich übersetzt, klar, aber er hat die genauso gehalten. Und das Ergebnis war, dass unglaublich viele Menschen in Kolumbien durch diese Predigten zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. In Deutschland war das nicht der Fall. Und da hat er sich überlegt, der gleiche Prediger und die gleiche Predigt. Aber völlig unterschiedliche Wirkungen. Und er hat dann selber darüber nachgedacht und seine Vermutung hat dann so gelautet, er hat gesagt, wahrscheinlich liegt es an der großen Käseglocke über Europa. Damit wollte er wohl sagen, je besser es den Menschen geht, je wohlhabender sie sind, umso weniger meinen sie, Gott zu brauchen. Liebe Gemeinde, welchen Erfolg unsere Arbeit hat, das liegt nicht in unserer Hand, es liegt in Gottes Hand. Und Gott hat verschiedene Möglichkeiten, Menschen mit diesem Evangelium in Kontakt zu bringen. Das macht die Weihnachtsgeschichte deutlich. Ja? Den Hirten, die haben sozusagen ein übernatürliches Erlebnis. Engel erscheinen ihnen. Die Weisen aus dem Morgenland, die haben wissenschaftliche, in ihrem damaligen Weltbild wissenschaftliche sozusagen Überlegungen angestellt und haben erkannt, da ist was passiert. Da müssen wir einem Stern folgen. Und wie ist es bei uns? Für uns tut Gott heute andere Wunder. Und das größte Wunder ist, dass Gott durch schwache, durch fehlbare Menschen seine Botschaft ausrichtet und dass dann der Geist Gottes es wirkt, dass dieses schwache Wort bei Menschen ankommt. Egal wie sprachbegabt und wortgewaltig sind oder ob wir das mit zitternden Knien eine Andacht machen, wir brauchen nicht perfekt zu sein, wenn wir anderen was von Jesus erzählen, sondern wir dürfen es einfach mit Liebe weitergeben, fröhlich einladen zu einem Leben mit Jesus. Jesus sagt ja mal zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht, was ihr reden sollt, was ihr sagen sollt. Und das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass man sich jetzt nicht mehr vorbereiten braucht. Sondern nein, jeder, da wo wir eine Aufgabe haben, wir sollen unsere Arbeit gut machen. Aber wenn Jesus nichts aus dem macht, was wir vorbereitet haben, wenn er nichts daraus macht, dann bleibt das Ganze alles nur ein Wortgeklüngel. Wenn wir nicht alles von ihm erwarten. Und umgekehrt, wie gesagt, kann man nur staunen, was er macht aus schwachem Zeugnis, was er aus unserem Gestammel macht. Das ist fantastisch, dass er sich dazu bekennt. Und Paulus schreibt deswegen, was ich euch sagte und was ich euch predigte, das geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst, sondern durch mich sprach Gottes Geist und es wirkte seine Kraft. Durch mich sprach Gottes Geist und es wirkte seine Kraft. Und woran zeigt sich das? Woran zeigt sich das, dass der Geist Gottes wirkt? Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass man von seinen eigenen Sünden überführt wird. Da kann es sein, man kommt jahrelang in den Gottesdienst, man hört unglaublich viele Predigten, man ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger angesprochen. Aber dann kann es mal sein, dass man da sitzt und auf einmal ist es so, als wenn der Blitz bei mir einschlägt. Und mit einem Moment sozusagen erkenne ich, so wie ich bin, kann ich einmal nicht vor den heiligen Gott treten. Ich brauche Vergebung. Und auf einmal erkenne ich, ich bin nicht nur dieser nette und sympathische Mensch, für den mich alle halten, sondern ich bin ein Sünder. Und das erkenne ich nicht deswegen, weil mir das jetzt der Pfarrer eingehämmert hat oder weil das irgendwie so eine Seelenmassage ist oder irgendeine Gehirnwäsche, sondern das bewirkt der Heilige Geist, dass ich das erkenne. Und dieses Wirken des Heiligen Geistes, es geht aber natürlich noch weiter. Auch wenn wir Christen schon sind, mit Jesus unterwegs sind, dann wirkt auch der Geist und schenkt Erfahrungen. Vielleicht so. Du kannst nachts nicht mehr schlafen. Du brauchst Tabletten, weil du Angst hast. Und jetzt erfährst du unter dem Einfluss von Gottes Wort und seinem guten Geist, wie diese Angst langsam weicht und wie du irgendwann ohne Angst schlafen kannst. Oder aber du hast dich vielleicht mit Esoterik beschäftigt. Mit irgendwelchen unguten Dingen, Horoskop, Wahrsagen, Geistheilen, was weiß ich. Und jetzt merkst du auf einmal, das ist nicht gut für mich. Ich löse mich von dem, ich wende mich Jesus zu. Jesus macht mich frei von diesen negativen, auch bedrückenden Eindrücken und Erfahrungen. Oder aber der Heilige Geist, er macht dich frei von Bitterkeit, von Verletzungen, mit denen andere dich gequält haben. Und du wirst erleben vielleicht sogar, wie kaputte Beziehungen heilen unter dem Wirken des Geistes. Vielleicht kannst du sogar erleben, wie du körperlich geheilt wirst. Oder dass du die Kraft bekommst, die Lasten zu halten, auszuhalten, zu tragen. Nein, wir können niemand überreden, Christ zu werden, aber das wollen wir tun. Wir wollen damit rechnen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Menschen überzeugt, dass, wie Paulus sagt, auf dass euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Und liebe Gemeinde, dass diese Botschaft von Jesus etwas bewirkt, dass die etwas in Gang setzt, das liegt nicht an uns, das liegt nicht an den ausgeklügelten Werbestrategien, das hängt nicht an rhetorischen Fähigkeiten, das hängt auch nicht ab von charismatischen Persönlichkeiten, sondern das Evangelium trägt in sich selbst eine, wie man so schön sagt, Selbstwirksamkeit, ein Potenzial, eine explosive Wirkung entfaltet dieses Wort Gottes. Und deswegen ist es einfach so, es muss einfach nur unter die Leute gebracht werden. Bei jeder Möglichkeit, die sich bietet. So wie wir es können. Und sei es mit klopfendem Herzen, mit schlotternden Knie. Und die Botschaft ist ja ganz einfach, die wir weitergeben. Dass wir sagen, wer an Jesus Christus glaubt, der ist gerettet vor dem ewigen Tod. Der ist ein Kind Gottes geworden. Der darf sich glücklich schätzen, der gehört nämlich am Ende zu den Gewinnern. Charles Haddon Spurgeon, er war einer der bekanntesten englischen Prediger im 19. Jahrhundert und er hat einmal Folgendes gesagt, im Lauf seiner Arbeit als Theologe. Er hat gesagt, meine Theologie, meine Lehre sozusagen, meine Theologie wird immer einfacher. Sie besteht jetzt nur noch aus 4 Worten. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Und alle, die das Wort vom Kreuz als Gottes Weisheit erkennen, die sagen Amen.